Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ein ziemlich wilder Ritt. Der Nasdaq war deutlich im Plus, angefacht durch Micron. Die Zahlen dort waren fantastisch. Bei Qualcomm auch positive Aussagen bis ins Fiskaljahr 2029 hineingehend. Aber der Nasdaq kann die Kursgewinne nicht halten. Es ist also ein sehr wilder Ritt. Man merkt, der Markt ist nervös. Wir sehen bei Apple Abgabedruck. Hier erhöht man die Preise für die Macs und die iPads und IBM. Stellt einen 1-Nanometer-Chip vor, also einen winzigen Chip. Die Aktie war kurz im Plus, kann die Gewinne aber auch nicht halten.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Ein sehr volatiler Start in den Tag. Vorbörslich extrem fest. Auch der Nasdaq, zumal ja Micron extrem starke Zahlen gemeldet hat. Das letzte Quartal fantastisch, das angebrochene Quartal noch stärker. Und das Erstaunliche ist, dass die sehr hoch hängende Messlatte ja erheblich übertroffen wurde. Und wenn man sich jetzt den Analystencall anschaut, das Management hatte danach ein Gespräch mit Analysten, sind die Aussagen hier auch extrem bullish. Ich gehe gleich hier nochmal im Detail drauf ein. Also Micron bullish und Qualcomm, gestern der Analystentag. Die Prognosen für das Fiskaljahr 2029 auch sehr optimistisch. Die Aktie hat auch einen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Und trotzdem ist das, was wir heute erleben an der Wall Street, ein ziemlich wilder Ritt. IBM hatte gute Nachrichten, ein neuer Chip, der nur 1 Nanometer groß ist. Also so klein wie kein anderer Chip, aber die Aktie war nur kurz im Plus. Apple steht unter Abgabedruck, weil man die Preise für die Macs und die iPads anhebt, im Schnitt zwischen 100 bis 300 Dollar. Das könnte die Nachfrage abkühlen und zieht die Aktie im New Yorker Handel mit nach unten. Aber insgesamt im Memory- und im Chip-Bereich bleibt das Nachrichtenumfeld eigentlich bullish. Wir hatten die Micron-Zahlen, die Qualcomm-Zahlen, Aussichten, Intel und Micron, sehr viele positive Analystenkommentare. Machen wir damit doch einfach mal weiter. Das ist die große Story heute bei uns an der Wall Street und schauen wir uns erstmal die Zahlen im Detail an. Wir haben also einen Ertrag pro Aktie von $25.11. Das liegt mehr als 20% über den Schätzungen. Der Umsatz lag auch mit 41,5 Milliarden Dollar, immerhin knapp 5,5 Milliarden Dollar über den Prognosen, also auch sehr fest. Die Bruttomargen gehen durch die Decke. Ne? Angebotsengpässe bedeutet immer Pricing Power. Da kann man also Preisanhebungen umsetzen. Die Bruttomargen werden jetzt im vierten Quartal, das gerade angebrochen ist, unfassbare 86% erreichen. Das ist 300 Basispunkte mehr als erwartet. Also die Jungs haben nicht nur starke Nachfrage, sondern verdienen sich auch noch dumm und dusselig. Und der Umsatz im jetzt angebrochenen Quartal soll mit 50 Milliarden Dollar die Schätzungen sogar um 7 Milliarden Dollar übertreffen. Also extrem starke Zahlen. Und jetzt kommt ein Aspekt hinzu, der die Analysten jubeln lässt. Das Management hat nämlich in dem Earnings Call mit Analysten signalisiert, dass man 16 Kundenvereinbarungen jetzt hat, die sehr lange laufen. Das heißt, die nächsten 5 Jahre haben wir sehr viel Visibilität bei der Umsatzentwicklung und auch die Sorge, dass das DRAM-Business sehr zyklisches wird ein bisschen entkräftet. Und man schätzt also, dass allein diese 16 Kundenvereinbarungen 40% des Umsatzes ausmachen die nächsten Jahre. Also in anderen Worten, bei Micron wird noch auf Sicht der nächsten 5 Jahre das Wachstum anscheinend noch sehr hoch bleiben. Und dementsprechend donnern die Kursziele nach oben. Barclays hebt das Kursziel auf $2,000 an. Die Bank of America auf $1,550. Man betont sehr konstruktive Aussichten. Der AI-Bereich wird die DRAM-Nachfrage anfachen. Und abgesehen davon wird Angebot und Nachfrage, vor allen Dingen Angebot, sehr gut gemanagt. Man überexpandiert nicht. Das könnte dann nämlich die Margen und das Angebot wieder zum Nachteil von Micron verändern. Die Citigroup sieht die Aktie auch bei $1,400. Und hier betont man eben, dass allein diese Kundenvereinbarung 40% der Umsätze in den nächsten 5 Jahren ausmachen werden. Also ein ganz wichtiger Baustein quasi für Micron. Goldman ist der einzige Skeptiker. Das Kursziel liegt hier nur bei $1,100. Die Aktie wird nur mit neutral eingestuft. Wenn man jetzt den Text durchliest, klingt das aber gar nicht so skeptisch. Man betont, dass die Aussichten und das abgelaufene starke Quartal die Bewertungen der Aktie untermauern sollten. Alright, es klingt jetzt nicht so bullisch wie Barclays, aber auch nicht wirklich bearish, nicht wirklich negativ. JP Morgan sieht die Aktie auch bei 1540 Punkten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Analysten sind also sehr bullisch, was Microns Aussichten betrifft und dementsprechend wurden die Boote in diesen Segmenten erstmal angehoben. Bei Qualcomm gab es gestern einen Analystentag. Auch da äußert man sich für das Fiskaljahr 2029. Werden die Umsätze außerhalb des Handset-Geschäfts, also außerhalb des Smartphones-Bereichs, bereits rund $40 Milliarden ausmachen. Das ist zweimal so hoch, wie man bisher erwartet hatte. Es geht also darum, das Unternehmen will sich diversifizieren, breiter aufstellen. Man will weniger abhängig werden vom Smartphone-Markt. Und da liegt dann auch der Haken, denn im Gegensatz zu Micron sind hier die meisten Analysten ziemlich skeptisch. Barclays stuft die Aktie mit einer Verkaufsempfehlung ein und betont, dass wir eine Show-Me-Story haben. Also in anderen Worten, abwarten und Tee trinken, mal schauen, ob Qualcomm das alles wirklich so hinbekommt. Das Brokers Bernstein sagt auch nur haltenswert. Die kurzfristigen Aussichten vom Smartphone-Markt sind eher schlecht für die Ertragsseite. Cantor Fitzgerald betont auch, Wettbewerbsumfeld ist sehr hart umkämpft. Und es gibt Exekutionsrisiken, was das Management betrifft. Können die das wirklich alles so umsetzen? Und das ist letztendlich gesehen der Tenor bei den meisten anderen Analysten, auch bei der Citigroup. Bleibt man nur bei halten und man sagt, die Handset-Nachfrage im Jahr 2026 kühlt eher weiter ab. Also keine große Euphorie in diesem Bereich. Jetzt bleibe ich mal im Halbleiterbereich. Wir haben Kommentare zu Intel von Goldman, die auch eher skeptisch sind. Das Kursziel $150. Immerhin über dem aktuellen Niveau, aber man betont, dass letztendlich gesehen Intel im Vergleich zu AMD und Nvidia eher schlechter aufgestellt sei. Die Umsatzvisibilität sei bei AMD und Nvidia besser und die Opportunitäten dieser beiden Unternehmen seien auch besser. Abgesehen davon sind die Bewertungen attraktiver. Also da sieht Goldman Sachs eher bei anderen Wettbewerbern Chancen. Und Reuters berichtet heute, dass dieser Traum von einem Intel-Apple-Chip, das wird Jahre dauern, bis das tatsächlich dann auf dem Markt sein wird. Also hier hält sich dann die Euphorie letztendlich auch in Grenzen. So, ansonsten haben wir noch außerhalb des Tech-Sektors skeptische Kommentare zu Nike. Und zwar von dem Brokerhaus BTIG. Das Kursziel wird deutlich rasiert auf nur noch $55. Die Sorge ist das China-Geschäft. Das dürfte im vierten Quartal im Vorjahresvergleich um 20% gesunken sein. Nächste Woche werden hier die Ergebnisse gemeldet. Und wir haben Spekulationen bei dem Anlegermagazin Barron's, dass Nike aus dem Dow Jones herausfällt, dort gestrichen wird und von Berkshire Hathaway ersetzt wird. Also auch hier eher skeptische Stimmen. Ja, ansonsten haben wir immer mehr Unternehmen, die versuchen, Kapital aufzutreiben. Kalshi, der Wettdienst, $40 Milliarden Bewertungen. Vor einem Monat lagen wir noch bei $22 Milliarden Bewertungen. Man hat also hier eine neue Investorenrunde. Sambanova, genau das Gleiche. Vor 4 Monaten war die Bewertung 1/5 vom aktuellen Niveau. Jetzt 10 Milliarden Dollar. Vor 4 Monaten 1/5 so hoch. Also überall donnern die Bewertungen nach oben. Auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen, muss man sagen. Ist eher ein Zeichen einer Überhitzung. So, wir haben geopolitisch gesehen einen weiter sinkenden Ölpreis. Öl war zeitweise im New Yorker Handel bei unter $70 und Brent letztendlich gesehen auch deutlicher Rückzug. Wir haben Brent jetzt fast wieder auf den Niveaus vor Beginn des Iran-Kriegs. Der Irak droht der OPEC. Wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt werden, könnte auch der Irak die OPEC Plus verlassen. Die Emirate haben dies bereits getan. Damit bekommt man mehr Flexibilität, das jeweilige Land. Aber das könnte natürlich auch das Überangebot von Öl anfachen. Der Ölpreis also jetzt wieder deutlich zurückgelaufen. Inflationen, Daten heute Morgen, der PCE für den Mai lag im Rahmen der Erwartung. Das hat also keine so große Rolle gespielt an der Wall Street, zumal man jetzt eher nach vorne blickt, denn die Inflation müsste durch die rückläufigen Ölpreise, Gold ist gesunken, Silber ist gesunken, Kupfer dreht nach unten, das müsste alles insgesamt die Dynamik letztendlich hier wieder weiter rausnehmen. Es bleibt ein Risiko, insbesondere in den USA. Die Wirtschaft droht eher heiß zu laufen. Auch AI sorgt erstmal für Inflation. Wie gesagt, Micron hat 86% Bruttomarge. Und Jerome Powell in seiner letzten Rede als Chef der Notenbank hatte auch schon betont, das müsse man im Auge behalten, AI wird wahrscheinlich erst mittel- bis langfristig deflationär sein. Kurzfristig gesehen bleibt das Risiko, dass die Inflation sticky bleibt, klebrig bleibt, selbst wenn die Ölpreise zurücklaufen. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. So, nach einem Blick auf die Märkte kommen wir jetzt wieder zu unserer Sonderreihe. Im Rahmen der Foundation for the Study of Cycles haben wir mit Elliot Praktor gesprochen, dem Sohn von Robert Praktor, der die Elliott-Wellentheorie global bekannt gemacht hat. Es geht um den Code der Kapitalmärkte. Das Interview ist auf Englisch. Wenn ihr Untertitel haben möchtet, findet ihr den Beitrag auch bei SwissQuote auf dem YouTube-Kanal. Wir sind bei der Foundation for the Study of Cycles, einer Zyklenkonferenz in New York, und wir treffen Elliot Praktor. Wer an der Wall Street arbeitet oder an den globalen Kapitalmärkten, der kennt die Elliott-Wellentheorie, die schon in den 1930er Jahren entwickelt wurde. Robert Praktor, der Vater von Elliott, hat diese Art der Analyse groß gemacht. Elliott selber fokussiert sich heute auf den Aspekt der Software und der künstlichen Intelligenz, also diese Elliott-Wave-Theorie praktisch nutzbarer zu machen. Was sagt die Elliott-Wave-Theorie über kollektive Psychologie? Und wie können Anleger vermeiden, an wichtigen Wendepunkten ein Teil der Herde zu sein?
How would you describe Elliott-Wave in simple sentences?
Well, okay, I think the simplest way to understand it is it's a description of the price patterns that unfold over and over again in financial markets. So Elliott Wave Theory is really the study of these price patterns. So you could imagine that understanding the way these patterns behave might be of use to you if you're a trader or an investor.
Let's look back to the early 1930s when the Elliott Wave Theory was developed first time. How did the connection happen between your father and the person that originally developed it?
Well, the person who originally developed Elliott Wave Theory was R.N. Elliott, Ralph Nelson Elliott, and he was an accountant. And he became ill and was bedridden for a long period of time. And during that time, he spent hours and hours every day poring over market charts. And he kept noticing these recurring patterns in price and time. My father, when he came across the Elliott Wave Theory, believe it or not, the only way at that time, which was, I believe that was in the 70s, to read about the theory was on microfilm, because they didn't even have full books. So the information about it that R.N. Elliott had written about was almost lost to history. And of course he had prints created from the microfilm and of course popularized it a lot during the 80s. So we almost didn't recover this theory.
When did Elliott Wave Theory really blow up? Because, I mean, everybody on Wall Street knows Elliott Wave Theory.
Yeah, the heyday when it was most popular was in the 1980s. My father had predicted a repeat of the Roaring Twenties right around the late 70s and early 80s, which of course went against the consensus at that time, which was mostly doom and gloom, which is completely understandable when you have interest rates at 18% and just very scary, you know, runaway inflation. I think that was the worst, I think it's the worst inflationary period in U.S. history, aside from maybe the Continental, I guess.
So you talked about your father making that public as a book and then going into this period where it gets known everywhere. How do you feel now, a generation after that, taking that forward? Or how has your father convinced you that you should continue that road?
the thing that really caught my attention was the crash of 2008. And that was when it just struck me that financial analysis has a big impact. And it, for me, it was beyond just a portfolio or numbers or even thinking about my own investments. It was more of a visceral feeling of, wow, these cycles in the market, they affect people in a very dramatic way. And I could see it, you know, going to work and people would be all depressed sitting at their offices back in 08. Meanwhile, I'm like, you know, I'm 4X short the banks right now. I'm loving this, but I'm not going to say anything to anybody about it, you know, who's unhappy with what's happening. So that was a big hook for me. Like, oh, this is useful.
How did technology change the functionality of Elliott Wave? Or are there no big changes compared to the 70s or 80s?
We found that the behavior of Elliott Waves really hasn't changed in spite of the technology. Markets, despite all the technology, there's still a human being behind that's calling the shots. Even if you have, say, a fully quantitative model that's automated, at the end of the day, there's still a person who developed the model, a person who is still running or deciding when to stop the model if they don't like the results. So it's still, I think humans are still the drivers of what happens in the market. And I think Elliott Waves are a reflection of that psychology.
Are there differences between applying Elliott Wave theory on equities, bonds, currencies, cryptocurrencies?
There's some differences. With the E-Wave software in particular that I developed, I treat all markets the same, actually. But there are definitely differences. And one example that I gave earlier today was that in commodity markets, you tend to get these large fifth wave blow-off moves more often than you get in, say, equities. So we do know that there are some differences.
So these days we have the computer power to detect patterns, as you introduced. Elliott Waves are patterns in price structure. Yeah. So, and I think a challenge always was with Elliott Waves, someone needs to sit in front of a price chart and make a decision where to put this pattern. And it's always easy to see a pattern after the fact. And I think you are now pushing this into a kind of computer automated supported way, which is, I think, another big step which is required, because every Elliott Wave analyst might come up with a different count. So how do you see that, and what is E-Wave maybe solving in that context?
If you used computers back in the 80s, you might have some idea that they didn't have a lot of horsepower behind them. And it actually takes a tremendous amount of computing power to do these Elliott Wave analysis. Even today, and I've got a really souped up computer that I use for it. And even then, it's a lot slower than I would like. So there's a lot of computing power that's necessary. So I would say it wasn't until more recently that we really had the power we needed to be able to run the program well. And of course, what I've been doing is I rewrote the entire thing and modernized it, you know, and kind of brought it up into the modern era, so to speak. And so that's the E-Wave's origin story.
But I think you have included a way to find, isolate, and detect counts and wave patterns right now. So you don't need to do it manually. So E-Wave is doing that for you, right?
Yes, I mean, E-Waves does do the wave count. It's an automated process, so you don't have to sit there by hand and sketch out the wave pattern, which, like you said earlier, can be very tricky, because when you're looking at a chart, you're going to have partial patterns most of the time. And that's why in my presentation earlier, I wanted to show that particular example where we had the market coiling up and it looked like it was a triangle and we're going to burst up out of the triangle, right, which is a common pattern, and the market did the exact opposite, because that was actually part of a partial pattern. It was not a finished triangle, it was part of yet another pattern. So there's all these kind of very tricky situations you get into with partial patterns. So it's been quite a challenge to develop the program to deal with the inherent partialness of the data we're working with. But that's why the program does a lot of extrapolation work, like I showed, where it can try to complete the pattern in its head. So it's always kind of imagining, okay, if this is a partially formed pattern, where might the market go next and what would that look like?
Does it remove this subjective decision-making of the analyst, which we had before, which made me crazy following different Elliott Wave experts showing different counts? I think that cannot be the case. There are clear rules, yeah, published in the book. So why can they come up with different outcomes?
Okay, so there are, of course, rules that do constrain the wave counts that are legal as well as the wave counts that are illegal, so to speak. And that's one common baseline that all analysts should follow. I've seen many blog posts where they obviously don't know about the rules and you get some really weird looking counts. But even at that basis, okay, that's a nice foundation for the Elliott Wave theory. But then there's, of course, the area where probability comes into play and guidelines come into play. And when you get to that area of the theory, where you have different alternative wave counts or different ways that are legal of labeling a chart and you're trying to pick between them, that's where you get different analysts that may disagree. Very similar to the cycles work you were talking about, where you say sometimes there are cycles going in different directions and the right answer is to be neutral. So I would say it's the same with Elliott waves. So what we've done with E waves, of course, that a human can't do is that instead of using guidelines, you know, I use the word guidelines because that's what we're all familiar with, but E waves, the program itself does not have guidelines. You know, the guidelines, so to speak, that I refer to are just part of what the model, how the model learns the behavior of the patterns, which is an automatic learning process that it does. But we can, of course, study the resulting model and kind of see, hey, is it behaving in a way that conforms to the original guidelines that Aaron Elliott wrote about? And like I said before, we've, for the most part, have found that it's in agreement with his observations.
Is there any cross-checking taking place between the results of E-waves and the official Elliott Wave International interpretation of what the markets are doing?
Cross-checking?
That you compare and
do we compare
notes? If there are differences.
You know, to be honest, we've tried to have various analysts follow the same course. But if you've ever worked with analysts before, you know that they have each have their own opinion. And so people do much better work when they're allowed to just use their own opinion. And they have access to E-waves and they'll refer to it. And so I've a lot of times see, that's the count we're producing from the system. And they're talking about it, you know, in their work. And I love to see that.
Maybe in simple terms, very often retail investors ask me, you know, looks really super interesting. Where do I actually start? How can I get a good understanding of what it actually does? How would you recommend somebody that is interested in working with Elliott Wave Theory actually get into it and get started?
Yeah, getting started. Okay. Yeah, the E-Wave software, in my opinion, is for people who are already know a bit about Elliott Wave Theory. If you're brand new and you just want to get a grip, then I'd actually recommend going to ElliottWave.com, and we have a lot of educational material on there. We've got a lot of books. We've got a section called Wavepedia, where they explain all the core Elliott Wave patterns and their behavior, a lot more elaborate detail than, you know, what I did today. And then they also have a service that I like called Traders Classroom. And that's really a very introductory service where it's really focused on education and teaching people how to do it yourself, as opposed to, say, a forecasting service or other types of services that, you know, assume you know a little bit more about it.
Looking at 2026, you know, stocks are going parabolic in the semiconductor area.
Yes.
I mean, is there anything that, you know, that you specifically look at the moment that makes you nervous about the market or any change in regime that is happening right now?
Well, what I did say in my presentation today was we went through the wave count that E-Waves is doing from 2009. Now, I only showed it through 2020, but that was enough to show you that we've got 1, 2, 3, 4, which means that I believe we've been in the final fifth wave from the 2020 lows. And of course, this is manifested in a lot of interesting investor behavior. Like I had mentioned, the NFT craze that happened, that's been in this fifth wave. And a big characteristic of fifth waves is that if you compare them, especially against wave three, so fifth waves can be quite large, but no matter how large they are, they're still the final wave in the sequence.
Other than the market breadth, which is pretty weak at the moment, is there something like an asset class that usually pre-runs equities or that can give you kind of like a signal that the market overall is starting to weaken?
I'm tempted to say yes, because I see that kind of thing all the time. But at the same time, with Elliott Wave Theory, I've also noticed that it's often best to treat every market independently, because those kinds of correlations come at certain times and then they go at other times. But nevertheless, what I'm tempted to say here is Bitcoin is something to watch. It's moved in lockstep with the NASDAQ. So contrary to what some people say, where they say, you know, it's a safe haven asset, if you look at its behavior, you'll notice it behaves more like a risk-on asset, you know, moving fairly much, highly correlated with the NASDAQ. And so, of course, right now we have a large divergence where the NASDAQ 100 has been just skyrocketing higher and the crypto people are not participating. Now, that divergence could be erased, of course, if Bitcoin moves higher, but if it persists, you know, maybe that's the tech version of the Dow theory sell signal, you could say. Maybe it's the Dow theory 2.0.
What is your favorite pattern you prefer? I know we talked about the impulse pattern, 1, 2, 3, 4, 5. So, but there are more than that. And I think, do you have a favorite pattern?
Oh, goodness. Yeah, that one's tough to answer. But no, I think it would probably be the flat pattern. That was, it's just the one that fools the most people. Okay. Because it's the market starts to go down and then it moves up to a brand new high and it looks so much like the continuation of a trend. But like I said, if you study very carefully what's happening under the Elliott Wave model, it's a corrective move down and a corrective move up. And then the market has a very swift, oftentimes, crash at that point and it catches everybody off guard. So I like that because it's the pattern that causes the most damage. Yeah. So maybe it's a bit of Schadenfreude on my part that I just love the flat. So
thank you, Elliott.
Thank you so much. I appreciate your time.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.